Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf, dass wir auch über den Predigeraustausch, dass unsere Gemeinden in Verbindung bleiben und Kontakt halten. Der Martin ist ja heute bei uns in Tittmaning, von wo ich auch liebe Grüße ausrichten möchte. In der Weihnachtszeit, die ja jetzt schon wieder ein Stück weit hinter uns liegt und die wir wahrscheinlich alle schon geistig abgehakt haben, ist zu Recht oft davon die Rede, dass Licht in die Dunkelheit oder in die Finsternis gekommen ist, auch wenn viele damit nur eine vage Hoffnung auf eine positive Veränderung in unserer Welt damit verbinden. Gerade in der dunklen Jahreszeit und vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit spielt das Licht für uns Menschen eine große Rolle. Gunnar hat das in seiner Predigt zum Thema Das helle Licht des Evangeliums am letzten Novembersonntag recht eindrücklich geschildert. Licht bedeutet für uns Hoffnung, Freude, Orientierung, Wärme und Geborgenheit. Und ein uns allen bekanntes Sprichwort sagt, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und die Menschen wissen und spüren, dass es in unserer Welt viel Dunkelheit, Leid und Elend gibt. Und deshalb ist die vielleicht auch unbewusste Sehnsucht nach Licht und Wärme gerade auch zur Weihnachtszeit nur zu verständlich. Eine Sehnsucht, die sich äußerlich in einer immer aufwendigeren Weihnachtsbeleuchtung in unseren Städten und Wohnungen zu zeigen scheint. Licht in der Dunkelheit oder Licht in die Dunkelheit, diese Formulierung zu Weihnachten könnte den Eindruck vermitteln, als könne es ein friedliches Nebeneinander von Licht und Dunkelheit oder einen friedlichen Wettbewerb zwischen Licht und Finsternis geben. Aber ist dem wirklich so? Das Thema heute lautet Licht kontra Finsternis. Und warum kontra? Warum nicht Licht oder Finsternis oder Licht in die Finsternis? Um dem Thema näher zu kommen, müssen wir uns erstmal näher mit diesen Begriffen Dunkelheit oder Finsternis befassen. Mit dem Wort Dunkelheit werden Dinge wie Ungerechtigkeit, Leid, Armut und Elend, Boshaftigkeit und Verbrechen verbunden. Aber wo kommt das alles her? Warum müssen wir alle mehr oder weniger darunter leiden? Warum gibt es das alles? Und dazu gibt es natürlich die unterschiedlichsten Vorstellungen, woher diese Dinge kommen und auch wie sie zu überwinden sind. Beliebt ist die Erklärung, dass die Ursache in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in den politischen und wirtschaftlichen Systemen und Strukturen liegt, die zu Ungerechtigkeit und Armut führen und die Menschen sich negativ entwickeln lassen. Typisch dafür ist auch die Opferrolle. Der Mensch als Opfer schlechter Erziehung und negativer gesellschaftlicher Verhältnisse, über viele Jahre eine Lieblingserklärung zahlloser Psychologen. Übersehen wird dabei, dass hinter allen diesen Verhältnissen und Entwicklungen auch immer Menschen stehen, die diese Systeme und Strukturen mit ihrem Denken geschaffen haben und auch aufrechterhalten. Eng damit verbunden ist auch die Haltung, immer die anderen für alles Böse verantwortlich zu machen. Die Politiker, die alle korrupt sind und sich nur bereichern wollen, die Finanzhaie und die Hedgefondsmanager und die Reichen überhaupt. Im persönlichen Bereich sind es die Vorgesetzten, die mich immer nur mobben und die bösen Kollegen und Nachbarn, die es immer nur auf mich abgesehen haben und so weiter. Auch wenn vieles davon zutreffen kann, eins wird immer ausgeblendet und weggeschoben. Dass auch von mir Böses und Negatives ausgeht, das dann entsprechende Folgen hat und auch ich mitverantwortlich bin für das, was mir widerfährt. Ein weiterer Erklärungsversuch besteht darin, von einem Prinzip des Bösen auszugehen. das die Welt und den Einzelnen in Beschlag nimmt, ohne aber erklären zu können, wo dieses Prinzip herkommt und vor allem, woher es seine Wirksamkeit und seine Macht hat. Die Macht dieses Prinzips könne durch positive Beeinflussung des Menschen über gute Erziehung und vor allem durch eine gute Bildung zurückgedrängt und der Mensch immer mehr veredelt und auf höhere moralische Stufen gehoben werden. Erziehung und Bildung haben sicher schon sehr viel Gutes bewirkt, aber sie konnten nicht das Böse aus der Welt schaffen. Und gerade Bildung ist immer dazu missbraucht worden, um noch immer perfektere Methoden zu entwickeln, andere Menschen umzubringen und zu beherrschen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist Nordkorea. Die herrschende Clique dort verfügt über eine fortschrittliche Atom- und Raketentechnik und unterdrückt zugleich sein Volk auf brutale und grausame Art und Weise, sodass dieses Land wirklich zu Recht als ein Reich des Bösen bezeichnet wird. Alle diese Erklärungsversuche für das Böse haben natürlich in einzelnen Aussagen recht, aber sie kommen nicht an die Wurzel des Problems, weil sie letzten Endes nur an der Oberfläche bei den Auswirkungen stehen bleiben und nicht anerkennen wollen, dass hinter all den bösen Erscheinungen eine Macht des Bösen steht. Sie sehen das Böse, aber nicht den Bösen. Und damit sind alle Bemühungen, das Böse zu überwinden, zum Scheitern verurteilt, weil sie diese Macht ignorieren. Damit sind wir auch schon beim biblischen Bild des Bösen und der Finsternis. Und dieses Bild ist eigentlich recht einfach und war über Jahrhunderte in der Christenheit als selbstverständlich anerkannt. Es gibt nicht irgendwie das Gute und das Böse, sondern es gibt den Guten und den Bösen. Licht und Finsternis stehen sich gegenüber, aber nicht als zwei Ideen oder Prinzipien, die um die Menschen ringen, sondern als zwei Reiche, als zwei Machtbereiche, hinter denen letzten Endes zwei Personen stehen, Gott und sein Gegenspieler. Für viele Generationen von Christen war es völlig klar, es gibt Himmel und Hölle, es gibt das Reich Gottes und das Reich des Bösen, es gibt Gott und den Teufel. Und wer das heute sagt, wird als engstirnig und fundamentalistisch abgestempelt. Lasst uns deshalb ein paar Aussagen der Bibel dazu näher betrachten. Die erste Stelle kommt aus dem Epheser 6, Vers 12, wo es ja um diesen geistlichen Kampf geht. Und dort lesen wir, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Diese Stelle bringt ganz klar zum Ausdruck, dass die Welt, in der wir leben, ein Reich der Finsternis und der Bosheit ist und dass dieses Reich von geistlichen Mächten oder von einem Weltbeherrscher, wie es hier steht, regiert wird. Dieser Herrscher, an anderer Stelle auch als Fürst der Welt bezeichnet, ist niemand anderes als Satan, der sich dazu seiner gefallenen Engel, den Dämonen, bedient. Im 2. Korinther 4, Vers 4 lesen wir, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Weil der Teufel seine Macht dazu benutzt, Verstand und Herz der Menschen zu verblenden, ist das notwendig, was Jesus dem Paulus bei dessen Bekehrung mit auf den Weg gegeben hat. Das lesen wir in Apostelgeschichte 26, Vers 18. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Hier steht, dass den Menschen die Augen geöffnet werden müssen, damit sie aus der Herrschaft des Satans befreit werden können.
Der Mensch, der sich noch nicht zu Gott bekehrt hat, steht also unter der Herrschaft Satans. Er ist sozusagen ein Bewohner des Reichs der Finsternis. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage. Der Mensch tut nicht deswegen das Böse, weil er sich vom Bösen beeinflussen lässt, sondern weil er von dem Bösen beherrscht wird und gar nicht anders kann. Und weil dem so ist er auch nicht im Kern gut oder trägt gar einen göttlichen Funken in sich, wie man oft hören kann, sondern ist eben von Haus aus schlecht und zum Sündigen gegen Gott in seinem Wesen angelegt. Er ist nicht frei und Herr seiner selbst, sondern steht unter der Herrschaft der Sünde und der Finsternis. Vor ein paar Wochen war im Fernsehen ein Bericht zu sehen, was so alles in unseren deutschen Gerichten läuft. Ein erfahrener Richter traf als Fazit seines langen Berufslebens folgende drei Aussagen. Der erste: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Gemeint hat er am Bösen, was die Menschen tun. Die zweite Aussage war: Jeder ist zu allem fähig. Und die dritte Aussage, sinngemäß: Der Fantasie, Böses zu tun, sind keine Grenzen gesetzt. Gerade die Aussage, dass jeder zu allem fähig ist, die von diesem Richter kam, bestätigt doch sehr eindrücklich das biblische Menschenbild. Der Mensch kann sich nicht selbst aus der Herrschaft der Sünde befreien, sondern Gott muss ihm die Augen öffnen, damit er sich, wie wir vorhin gehört haben, bekehrt von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Oder wie der Kolosserbrief es ausdrückt im Kapitel 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es geht hier also um zwei Reiche, um zwei Herrschaftsbereiche, in denen Menschen leben können. Entweder du lebst im Herrschaftsbereich der Finsternis oder im Herrschaftsbereich des Lichts. Etwas anderes gibt es nicht. Diese beiden Reiche stehen sich unvereinbar und unversöhnlich gegenüber und sie kämpfen um die Seele eines jeden Menschen. Ich bin deswegen so ausführlich auf diese Fragen eingegangen, weil es für das Verständnis des heutigen Predigttextes notwendig ist. Und dieser Text steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 14 bis 18. Und dort lesen wir: Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. In diesem Text geht es im Wesentlichen um drei Punkte. Das erste, die Unvereinbarkeit von Licht und Finsternis. Zweitens, die gebotene Trennung von allen Erscheinungsformen der Finsternis, also um das Thema der Absonderung. Und drittens, um die Verheißung, die auf dieser Trennung von allem Bösen liegt. Zum ersten Punkt. Wir fragen uns vielleicht, warum Paulus diese Verse überhaupt so geschrieben hat, weil es doch für Christen sowieso klar ist, dass Licht und Finsternis, Christus und Belial und so weiter nichts miteinander zu tun haben und miteinander unvereinbar sind. Aber trotzdem gibt es bis auf den heutigen Tag Christen, die meinen, beides miteinander vereinbaren und unter einen Hut kriegen zu können. weil sie die Macht der Finsternis hinter bestimmten Erscheinungsformen nicht erkennen können oder auch nicht wahrhaben wollen. Paulus gibt uns dazu ein Beispiel in seinem ersten Brief an die Korinther im Kapitel 10 dort ab dem Vers 14. Und dieser Abschnitt ist in der Schlachterübersetzung überschrieben mit: Die Gemeinschaft beim Mahl des Herrn ist unvereinbar mit Götzendienst. Und ab Vers 18 können wir dann lesen: Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Das Problem der Korinther damals war nicht, dass sie sich etwa vom Herrn abgewandt hätten oder das Mahl des Herrn nicht feiern würden, sondern dass sie glaubten, beides, die Teilnahme an heidnischen Opferritualen und die Teilnahme am Mahl des Herrn, miteinander vereinbaren zu können, es gleichzeitig tun zu können. Deshalb muss ihnen Paulus sagen, dass sie sich durch diese Opferrituale mit den dahinterstehenden Dämonen identifizieren und ihnen dadurch Macht über ihr Leben geben. Gemeinschaft mit Dämonen, also den Dienstboten Satans, ist unvereinbar mit der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und deshalb ist für Paulus ganz klar: Deshalb, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Vers 14. Am Beispiel von Licht und Finsternis im natürlichen Bereich wird das Prinzip der Unvereinbarkeit schnell klar. Überall da, wo Licht scheint, muss die Finsternis unweigerlich weichen. Wenn du einen dunklen Raum betrittst und machst das Licht an, ist die Dunkelheit schlagartig verschwunden. Da, wo Licht scheint, kann es nicht gleichzeitig Dunkelheit geben. Das Licht beseitigt kompromisslos die Finsternis. Licht kontra Finsternis. Die Bibel macht deutlich, dass es im geistlichen Bereich genauso ist. Das Licht besiegt die Finsternis, und wenn wir meinen, beides gleichzeitig nebeneinander stehen lassen zu können, hindern wir das Licht und die Finsternis wird Macht und Einfluss in unserem Leben bekommen. Deshalb kann es für Paulus nur eine Konsequenz geben, und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Vers 14. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Also hier die klaren Aufforderungen, sich von allen Erscheinungsformen der Finsternis zu trennen und davor zu fliehen. Und fliehen heißt, sich möglichst weit davon zu entfernen. Also kein Versuch, beides nebeneinander stehen zu lassen oder auszuloten, wie weit man sich nähern kann, ohne gerade noch nicht davon erfasst zu werden. Bis hierher werden auch noch alle zustimmen, nehme ich an. Doch wenn es darum geht, was das konkret für das Leben eines Gläubigen heißt, dann scheiden sich erfahrungsgemäß die Geister. Entscheidend ist hier die Aussage im Vers 14: Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Paulus nimmt hier ein Bild aus dem Alten Testament auf und bezieht sich wahrscheinlich auf eine Stelle im 5. Mose 22, Vers 10, wo es heißt: Du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Rind und Esel sollten also nicht in ein Joch zusammengespannt werden, um zu pflügen. Und warum? Das Rind war ein reines, der Esel ein unreines Tier, in ihren Eigenschaften völlig unterschiedlich. Es sollte also nicht reines und unreines in ein Joch zusammengespannt werden. Doch durch dieses Gebot wollte Gott sein Volk Israel lehren, nicht reines und unreines zu vermischen, keine Gemeinschaft zwischen Geistlichem und Ungeistlichem einzugehen. Und so ein Joch ist ein sehr gutes Bild für eine enge Gemeinschaft. Wenn zwei Tiere in einem Joch zusammengespannt sind, müssen sie den gleichen Weg gehen, sogar mit der gleichen Geschwindigkeit, ob das nun der Art jedes einzelnen Tieres entspricht oder nicht, oder ob es jedes einzelne Tier will oder nicht. Auf Menschen übertragen, wenn zwei Menschen in einem Joch zusammengespannt sind, gehen auch sie den gleichen Weg, ob das nun jeder Einzelne so will oder nicht. Auf unseren Vers bezogen, wenn ein Gläubiger mit einem Ungläubigen in einem Joch zieht, also eine sehr enge Gemeinschaft eingeht, dann werden auch sie den gleichen Weg gehen müssen. Denn hier ist vereint, was nicht miteinander vereinbar ist. Dabei ist es ganz wichtig festzuhalten, dass sich dieser Vers nicht auf normale zwischenmenschliche oder auch freundschaftliche Beziehungen zu ungläubigen Menschen bezieht, weil diese noch kein Joch in dem eben geschilderten Sinn darstellen. Ein Joch entsteht in der Regel erst, wenn Gläubige eine Freundschaft im Sinn einer Liebesbeziehung eingehen und vor allem dann, wenn sie eine Ehe mit einem Ungläubigen schließen. Dieser Vers bezieht sich also in erster Linie auf solche Beziehungen und schließt sie für einen Christen aus. Das heißt, dass Ehen oder auch Freundschaften mit dem Ziel einer Ehe zwischen Christen und ungläubigen Menschen nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und das hat nichts damit zu tun, den Ungläubigen als den schlechteren Menschen zu betrachten oder sowas, der für den Gläubigen vielleicht zu schade wäre. Es hat auch nichts damit zu tun, dem Ungläubigen die gebotene Nächstenliebe vorzuenthalten. Es hat damit zu tun, dass der Gläubige ein Repräsentant des Reiches Gottes ist und der Ungläubige, auch wenn uns das vielleicht schwerfällt anzunehmen, der Ungläubige, auch wenn er als Mensch vielleicht sogar moralisch einwandfrei lebt und noch so liebenswert ist, ein Repräsentant des Reichs der Finsternis ist, auch wenn er das gar nicht sein will und der Gläubige das nicht wahrhaben will. Auch hier gilt, wo Licht und Finsternis vermischt wird und die Finsternis unbehelligt bleibt, wird sie sich ausbreiten und an Macht und Einfluss gewinnen. Und diese Tatsache entkräftet auch ein Argument, das in diesem Zusammenhang oft zu hören ist. Durch solch eine Beziehung besteht doch die Chance, dass sich der Ungläubige bekehren könnte. Schon Israel wurde davor gewarnt, Ungläubige aus den Völkern um Israel herum zu heiraten. So lesen wir zum Beispiel im 5. Mose, Kapitel 7, Vers 3, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Gott sagt hier voraus, dass die ungläubigen Ehepartner die Gläubigen zur Abwendung vom lebendigen Gott bringen könnten. Und genauso ist es dann in Israel passiert. Diese Warnung ist heute noch genauso aktuell und ernst zu nehmen wie damals. Die Erfahrungen aus solchen Beziehungen zeigen, dass solche Ehen nicht gesegnet sind. Die gläubigen Ehepartner falsche Kompromisse eingehen müssen oder sich ganz von der Nachfolge abwenden. Es gibt auch genügend Beispiele, wo die Ungläubigen Interesse am Glauben vorheucheln, um sich den gläubigen Partner zu sichern. Auch in unseren Gemeinden. Wenn wir das alles in Betracht ziehen, dann stellt sich dieses Verbot, solche Beziehungen einzugehen, als Schutz für die Gläubigen dar, in dem Wissen, dass es hier nicht nur um menschliche Beziehungen geht, sondern vor allem um den Schutz der Beziehung des Gläubigen zu seinem Gott. Letzten Endes um einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und in diesem großen Zusammenhang müssen wir die Aussage dieses Verses sehen und verstehen und nicht nur im Rahmen menschlicher Beziehungen und Gefühle. Abschließend zu diesem Vers möchte ich dazu die Übersetzung dieses Verses aus der Neues Leben Bibel zitieren. Und dort wird folgendermaßen übersetzt: Macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Wie kann ein Gläubiger der Partner eines Ungläubigen sein? Im gesamten Abschnitt geht es jedoch nicht nur um die Frage einer Partnerschaft zwischen Gläubigen und Ungläubigen, sondern grundsätzlich um die Vermeidung jeder Vermischung zwischen Geistlichen und Weltlichen, zwischen Licht und Finsternis. Und darum lesen wir: Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Dieses Hinausgehen bezieht sich hier im Text auf die Götzenbilder, steht aber für alle Erscheinungsformen der Finsternis. Es geht nicht nur um die Vermeidung einer Vermischung, sondern um eine bewusste und von uns ausgehende Trennung von all diesen Dingen. Was heißt das konkret für unser Leben? Eine Frage, die uns Christen, die ihren Auftrag ernst nehmen, immer begleitet, ist die, wie wir uns gegenüber den ungläubigen Menschen um uns herum verhalten sollen. Wie weit wir uns auf Beziehung und Gemeinschaft mit ihnen einlassen sollen und können. Auf der einen Seite sollen wir uns von allem Weltlichen trennen, wie zum Beispiel der Vers im 1. Johannes 1,15 fordert: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wenn man diesen Vers allein betrachtet, könnte man versucht sein, sich am besten in ein Kloster mit lauter Gläubigen zurückzuziehen. Auf der anderen Seite sollen wir die Botschaft des Evangeliums weitersagen, den Menschen ein vorbildhafter Wegweiser zu Christus hin sein. Und das geht natürlich nur, wenn wir unter Menschen sind und Beziehungen zu ihnen pflegen. Und Paulus hat diese Tatsache ganz eindrücklich folgendermaßen beschrieben im 1. Korinther 9, Vers 20. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Wenn wir diese beiden Seiten einander gegenüberstellen, wird deutlich, dass unser täglicher Umgang mit ungläubigen Menschen eine ständige Gratwanderung zwischen diesen beiden Seiten ist, für die es keine allgemeingültigen Patentrezepte gibt und in der immer wieder neu zu überlegen und zu entscheiden ist, was hier und jetzt zu tun ist. Entscheidend hier ist, dass wir in diesen Beziehungen und in der Gemeinschaft mit diesen Menschen nicht das gutheißen oder uns von dem beeinflussen und anstecken lassen, was in deren Leben aus Sicht Gottes verkehrt läuft. Diese Menschen müssen spüren, dass es uns um gute Beziehungen zu ihnen selbst geht und nicht zu allem, was sie denken, sagen und tun. Und sicher wäre es verkehrt, hier falsche Kompromisse zu machen oder unsere Haltung zu verschweigen, nur um die Beziehung und die Harmonie um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Vor allem müssen wir uns selbst beobachten, ob wir uns im Umgang mit einer ungläubigen Welt negativ verändern, anpassen, unsere Prioritäten auf einmal anders setzen und unsere Nachfolge darunter leidet. Wenn dies der Fall ist, sollten wir uns neu orientieren und vielleicht sogar im Einzelfall bestimmte Beziehungen oder Freundschaften beenden. Die Frage hier stellt sich vereinfacht so: Wer missioniert hier wen? Wir die Welt oder die Welt uns? Im Jüngerschaftskurs verändert in sein Ebenbild, schreibt Jim Berg im Kapitel ein gottliebendes Vorbild sein dazu: Du musst anders sein, um einen Unterschied zu bewirken. Du kannst nichts verändern, wenn du nur mehr von demselben hinzufügst. Anpassung um guter Beziehungen willen verändert überhaupt nichts. Wir müssen in einem biblischen Sinn anders sein, ohne uns über andere Menschen zu stellen, um Veränderungen bewirken zu können. Das bisher Gesagte waren grundsätzliche Überlegungen zu unserem Verhalten in einer gottlosen Welt. Ich möchte noch zwei konkrete Beispiele von Vermischung zwischen dem Heiligen und Unheiligen und einer notwendigen Trennung anführen. Es gibt gläubige Christen, die bewusst in einer der großen Kirchen bleiben und dort auch am religiösen Leben teilnehmen, in der guten Absicht, Menschen für das Evangelium zu erreichen und dort in der Kirche, wo sie sind, Veränderungen zu bewirken. Die offiziellen Lehren und vor allem die gängige Praxis in den großen Kirchen sind, natürlich von Ausnahmen abgesehen, wie zum Beispiel in landeskirchlichen Gemeinschaften, dazu geeignet, die Menschen vom biblischen Weg zu Gott und zum ewigen Leben abzuhalten. Deshalb kann es damit für einen Christen keine Gemeinschaft mit diesen Lehren und Praktiken geben. Und die Erfahrungen auch aus unserer Umgebung hier zeigen, dass sich diese Menschen entweder dann irgendwann von diesen Kirchen getrennt haben oder dass sie sich angepasst haben und dem Evangelium nicht treu geblieben sind. Was sollen wir solchen Menschen empfehlen? Paulus hat gesagt, er sei den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche geworden, um einige zu retten. Wir könnten hier sinngemäß ergänzen und sagen, den Katholiken ein Katholik, den Protestanten ein Protestant werden, um einige zu retten. Aber gleichzeitig müssen wir ihnen mit Paulus sagen, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, also trennt euch von falschen kirchlichen Lehren, Praktiken und Traditionen, um selbst auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ein weiterer Bereich der Vermischung ist eine zunehmende Akzeptanz von Praktiken, die dem Bereich der Esoterik zuzuordnen sind. Nach dem Motto, was hilft, kann nicht schlecht sein, bedient man sich leichtfertig Praktiken wie des Auspendelns von Medikamenten oder der Homöopathie, auf die ich in diesem Zusammenhang etwas näher eingehen möchte. Die Homöopathie ist eben nicht einfach nur der bedenkenlose Gebrauch von pflanzlichen und mineralischen Stoffen, sondern von Substanzen, die mit einem magischen Ritual hergestellt werden. Dieses Ritual, das rhythmisches Verschütteln heißt, soll kosmische Energie eingefangen werden, die den Heilungsprozess bewirken soll. Je öfter dieser Vorgang wiederholt wird, desto wirksamer soll die Substanz werden. Aber ab der Potenz D23 ist kein einziges Molekül des pflanzlichen Ausgangsstoffes mehr in der Substanz enthalten. Der Vorgang des Verdünnens und Verschüttelns wird aber immer weiter fortgeführt, um die Wirksamkeit zu steigern. Was hat es mit dieser kosmischen Energie auf sich? Diese kosmische Energie ist als der Wirkungsbereich von Kräften anzusehen, die nach biblischem Verständnis nichts anderes als die Dämonen sind. In diesem Universum gibt es nur zwei Arten von Kräften. Die Kräfte, die von Gott kommen und die er geschaffen hat, und die seines Gegenspielers. Um in den Genuss der Kraft Gottes zu kommen, brauchen wir keine Stoffe rhythmisch zu verschütteln. Wenn wir gleichzeitig um Gesundheit beten und auf die Wirksamkeit irgendeiner kosmischen Energie vertrauen und uns damit, wenn auch meistens unbewusst, dem Wirken dunkler Kräfte öffnen, dann vermischen wir hier Licht und Finsternis, die Kraft Gottes und die Kraft von Dämonen. Deshalb kann hier der Rat nur lauten, Finger weg von der Homöopathie. Mir ist bewusst, dass mit diesen wenigen Worten das Thema Homöopathie natürlich nicht umfassend behandelt werden kann und dass es für einige vielleicht das Gesagte starker Tobak war. Aber ich möchte zumindest die Zweifler bitten, sich eingehend damit zu befassen, weil es sich hier eben nicht um harmlose Dinge handelt. Sicher gäbe es hier noch viele andere Bereiche zu erwähnen, aber das Ziel dieser Predigt war zu zeigen, dass es in dieser Welt zwei Machtbereiche gibt, Licht und Finsternis, dass jeder Mensch in einem dieser Machtbereiche lebt, dass die zwei Welten nicht miteinander vereinbar sind und es für einen Christen kein friedliches Nebeneinander dieser zwei Welten geben kann. Wenn wir uns den letzten Vers in diesem Abschnitt anschauen, und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass es Paulus bewusst war, dass diese Trennung von allem Verkehrten nicht immer leicht ist, wenn er schreibt: Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil es uns nicht immer leicht fällt, liebgewordene Beziehungen und Gewohnheiten aufzugeben, uns von verkehrten Dingen zu distanzieren und zu entfernen, vielleicht ausgeschlossen und ausgegrenzt zu werden, weil man nicht alles mitmacht, stellt uns Paulus diese Verheißung vor Augen. Unser Vater im Himmel ist nicht hartherzig und engstirnig oder kleinkariert, sondern handelt wie ein Vater eben fürsorglich. Wenn er uns zu unserem eigenen Schutz auffordert, uns von diesen falschen Dingen zu trennen. Er kennt uns und unsere Wankelmütigkeit und Anfälligkeit gegenüber der Anziehungskraft und Verführungsmacht des Bösen. Und nur deshalb will er uns reinerhalten, damit wir weiter dem Bild seines Sohnes ähnlich werden können und für unseren Auftrag tauglich bleiben können. Schon Jesus hat in seiner Bergpredigt gesagt, in Matthäus 5, Vers 8, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Auf unserem Bemühen, uns von allem Bösen, das wir erkannt haben, zu trennen und unser Herz reinzuerhalten, liegt das wunderbare Versprechen einer innigen Gemeinschaft mit unserem lebendigen Gott. Dies sollte doch für uns Motivation und Ansporn genug sein, in den von Gott gesegneten Wegen zu bleiben. Amen.